Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, mit Hell und Bautzus. Servus. Ja, Lars Sebastian. Hi, schön euch zu sehen. Wir sind unseren Zuhörerinnen und Zuhörern aus der letzten Folge noch eine Aufklärung schuldig. Und zwar lüften wir jetzt das Geheimnis, Lars, wohin du dich verkrümelt hast, nach Südostasien. Wo bist du ganz genau?
Nee, ich bin im Harz. Nee, oder im Harz. Deswegen ist es hier so warm. Tatsächlich bin ich in Thailand seit vergangenem Wochenende. Kämpfe, und das nehme ich natürlich gerne als Entschuldigung, noch ein klein bisschen mit dem Jetlag, darüber hinaus mit einer Mahlzeit, die mich vor anderthalb Tagen beglückt hat. Also im Gegensatz zu sonstigen Aufnahmen steht hier nicht Kaffee, sondern Tee neben mir. Sonst ist es aber sehr schön.
Okay. Und Sebastian, du bist auch gerade im Ausland. Wohin hat's dich verschlagen? Auch in den Harz, oder?
Nee, nicht in den Harz. Also ich bin auch nicht so weit weg wie Lars. Ich bin in Bordeaux, so nennen wir es mal halb geschäftlich, halb Homeoffice, weil ich hier einem möglicherweise sehr spannenden Immobilienprojekt gerade nachgehe. Aber da werde ich noch berichten, wenn es auch wirklich was geworden ist. Aber temperaturlich dürfte es hier genauso sein wie bei dir, Timo, in München. Also kalt, okay. Windig, nass.
Ja, und grau.
Und grau.
Ja. Ja. Lars hat es, glaube ich, am besten getroffen von uns, also zumindest wettertechnisch. Ob das allerdings auch für unsere aktuellen Depotpositionen und auch die Börsenentwicklung gilt, das werden wir jetzt gleich herausfinden. Wir sprechen heute über folgende Themen. Natürlich haben wir Nvidia mit dabei. Wie sind die Zahlen ausgefallen? Wie geht es weiter? Daran schließt sich natürlich auch die Frage an, fällt die Jahresendrallye aus? Wir machen dazu noch den großen Stresstest für dein Depot. Dann eine Hörerfrage von Daniel. Meta nach der Korrektur kaufen? Das hat er uns gefragt. Wir schauen uns außerdem die Cloudflare an mit der Frage bei The Dip. Wir haben eine Aktie mit dabei, die vielleicht neue Chancen bietet. Und wir schauen uns drei überraschende Käufe der Wall Street Insider an. Und die Hörerfragen, liebe Leute, www.buy-the-dip.de und in unserer App, in der bei The Dip App, wo jetzt mittlerweile echt auch schon 43.000 Menschen mit dabei sind. Wow. Da gibt's eine Section, da kann man Hörerfragen einreichen. Und wenn ihr da mitmachen wollt, dann wisst ihr, was ihr jetzt zu tun habt. Jedenfalls steigen wir jetzt direkt ein mit Nvidia. Sebastian, magst du uns da vielleicht mal einen kleinen Überblick geben?
Du meinst der Streber, der hat alle Zahlen parat, ja, und der kann jetzt liefern.
Genau, auf dich ist Verlass.
Ja, also ich würde es mal so machen. Ich würde mal sagen, die meisten haben wahrscheinlich sich mit den Zahlen beschäftigt, weil die kamen ja am Mittwochabend nachbörslich um 22.30 Uhr. Und wir hatten da bei uns, also wer nachlesen möchte, in der App auch noch einen ziemlich ausführlichen Artikel drin mit den Zahlen und mit den Umsatzzielen. Und Nvidia hat ja geliefert. Das hat ja auch an der Börse, ich sag mal kurzzeitig, auch dazu geführt, dass wieder relativ Euphorie vorhanden war. Aber ich gehe mal weg von den Zahlen, ich gehe mal so zu den Highlights und den können wir dann gerne noch diskutieren oder ihr könnt auch gerne natürlich ergänzen, was ihr so seht. Ich hatte es gesagt, Umsatz, Gewinn, also alles Analystenerwartungen übertroffen. Was ich spannend fand, auch was danach noch rauskam, es gibt ja aktuell den Wechsel, also der Chip-Generation von Hopper zu Blackwell und da hat Jensen Huang gesagt, die Nachfrage ist off the charts, also unglaublich hoch und das, obwohl Nvidia ja schon brutale Umsätze schiebt, ist die Nachfrage nach diesen Chips, also der neuen Generation, extremst. Dann, was ich auch spannend fand, ist, China spielt keine Rolle mehr. Das heißt, Nvidia hat positiv überrascht und die Erwartungen übertroffen, obwohl im China-Geschäft oder obwohl das China-Geschäft gar nicht mehr irgendwie eine Rolle spielt, nicht mehr eingepreist ist. Also kurzum, wenn sich da was tun sollte in Zukunft, dann ist das ein Goodie für die Aktionäre obendrauf und natürlich noch mehr Wachstum. Also auch da ist ja Jensen Huang immer wieder im Weißen Haus und versucht gerade zu vermitteln und ein bisschen zu taktieren, dass da mal wieder was gehen könnte. Aber das wäre, wie gesagt, ein totaler Bonus. Was ich total interessant fand, ist auch, dass die neue Chip-Generation deutlich höhere Margen in den Rechenzentren bringt. Und letzter Punkt, und dann übergebe ich an euch. Ich fand besonders interessant, wir hatten ja auch immer mal wieder die Diskussion, dass bei Chips die Lebensdauer nicht sonderlich lange ist. Das heißt, dass man in den Rechenzentren jetzt viel Geld investiert und dass das möglicherweise, und da gibt es ja auch den Hedgefondsmanager Kuppi und andere, auch Michael Burry hat sich skeptisch geäußert, dass man die relativ schnell abschreiben muss. Das heißt, dass gar nicht das Geld verdient werden kann, um diese Abschreibungen aufzufangen. Und da stand jetzt auch bei Nvidia mit drin, beispielsweise in einer Äußerung, dass die alten Chips von 2020, also die A100-Chips, immer noch unter Volllast laufen, dass die immer noch funktionieren, dass die immer noch genutzt werden. Und ich finde, dass das irgendwo auch das Argument etwas entkräftet, die Chips wären so kurzlebig und würden relativ schnell getauscht werden, sondern 6 Jahre alte Chips werden immer noch stark verwendet und funktionieren immer noch. Also das fand ich eigentlich fast das Spannendste vom ganzen Zahlenkonvolut, dass man daraus sagen kann, naja, so krass ist vielleicht der Lebenszyklus dann doch nicht und so heftig sind vielleicht am Ende dann die Abschreibungen gar nicht. Aber hat den Markt zumindest bis jetzt nicht sonderlich interessiert. Damit gebe ich mal ab.
Sebastian, darf ich da nochmal ganz kurz, weil das ist ein ganz interessanter Punkt, weil es wurde jetzt kürzlich auch bemängelt, dass viele Unternehmen, die halt diese Chips anfragen, dann also quasi auch ihre Abschreibung noch viel weiter gestreckt haben, was ja dazu führt, dass die Gewinne quasi nach oben hin geschraubt werden. Und wenn jetzt quasi diese Lebensdauer dann doch viel länger ist, dann ist das hier tatsächlich möglicherweise ein gerechtfertigter Vorgang bilanziell.
Absolut. Also es ist ja das große Streitthema, dass die Abschreibungen so schnell erfolgen, dass du gar nicht das Geld verdienen kannst. Und wenn du es jetzt wirklich strecken kannst und wenn du ältere Chips auch länger einsetzen kannst und damit eben nicht den Anschluss verlierst, dann ist das ein positives Zeichen, auch vor allem für die Nachfrage nach älteren Chips oder älteren Generationen. Und natürlich entlastet das auch irgendwo die Bilanzen. Also das war so ein bisschen so ein Nebensatz, aber ich fand das einen interessanten Aufhänger, den es gilt zu verfolgen zumindest, weil das diese Argumente auch irgendwo entkräftigt.
Lars, wie siehst du es? Wie hast du Nvidia wahrgenommen?
Ich habe im Prinzip nicht viel zu ergänzen zu dem, was vielleicht auch so an allgemeinem Tenor schon geäußert wurde. Die Zahlen waren ganz hervorragend. Insbesondere die Marge ist ja auch wieder leicht gestiegen. Soll auch noch ein bisschen weiter steigen, der Ausblick. Also es war im Prinzip alles gut. Ich finde da kein Haar in der Suppe. Insbesondere, weil der Punkt, wo ich gedacht habe, naja, wenn irgendwas den Markt verunsichern könnte, dann wäre es vielleicht dieser CoreWeave-Moment am 11.11. Und da hat der Markt relativ wenig drauf reagiert, hat ja CoreWeave zum ersten Mal seine Prognose zurückgenommen. Und zwar nicht aufgrund der Nachfrage, sondern weil die Supply-Side, also die Angebotsseite, nicht reicht, um die Nachfrage zu bedienen. Und das ist natürlich am Ende des Tages für den Umsatz eines Unternehmens, oder es ist potenziell genauso schädlich. Da haben wir aber bei Nvidia nichts. Und ich finde auch insbesondere die Bemerkung, dass das China-Geschäft quasi auf Null im Ausblick ist, dass das versprochen, in positiven Börsenzeiten führt das dazu, dass Nvidia 15% oder 18% höher steht nach einem Tag. Aber wir kommen ja gleich noch auf den Markt zu sprechen. Nvidia isoliert, ich sehe da aktuell nichts Negatives. Da sind keine dunklen Wolken am Horizont. Unter dem Aspekt möchte ich da auch nichts reininterpretieren.
Ich sehe hier allerdings gerade ganz interessante Headline auf Market Screener, allerdings auf der englischen Seite. The Heroes Are Tired. Und da ist der Jensen Huang vor der New York Stock Exchange abgebildet. Also es ist eine Karikatur. Und ja, da sitzt er in so einem Superman-Kostüm und ist relativ, sagen wir mal, ja, er sah schon mal frischer aus. Also er ist so ein bisschen müde und schlaff. Also ist das denn tatsächlich so ableitbar aus den Zahlen? Ich höre jetzt eher im Tenor nein. Aber warum sind wir denn trotz der Bestätigung, dass die KI-Rallye vielleicht doch nicht auf so tönernen Füßen steht, wie zuletzt befürchtet wurde, in einem trotzdem ja eher in der Tendenz Risk-Off-Modus? Oder warum bilden wir das gerade aus?
Ich glaube, deswegen haben wir auch gesagt, wir können von mir aus direkt ins zweite Thema übergehen, weil man bei Nvidia meines Erachtens schon einen Punkt dahinter machen muss und sagen muss, die Zahlen waren gut. Also der Nvidia-Effekt, heißt es ja auch, ist jetzt leider gestern verpufft. Und was heißt, ja, sogar mehr als verpufft. Das ist eine ziemlich bärische Kerze, die wir da gesehen haben. Also wir gucken jetzt natürlich auf den Tag am Donnerstag. Wir nehmen hier, wie immer, am Freitagvormittag auf. Und das ist aber nicht das Problem von Nvidia, auch nicht über die Bewertung. Der Gesamtmarkt? Zweifellos. Das ist, das, was wir gestern gesehen haben, ist auf jeden Fall, zumindest insofern muss man in Frage stellen, ob wir hier eine ganz schnelle Erholung sehen, weil das sowohl technisch als auch von der Stimmung her der Worst Case ist. Alles schaut auf Zahlen von Nvidia. Die Zahlen werden geliefert wie gewünscht. Der Markt eröffnet. Die Retailer haben wahrscheinlich auch ziemlich gekauft, also viele Privatanleger. Und Intraday wird dann derart abverkauft. Natürlich kann das, an der Börse sprechen wir immer über Wahrscheinlichkeiten, kann es sein, dass wir nächste Woche oder schon heute komplett durch die Decke gehen. Nur normalerweise spricht das dafür, dass wir zur Unterseite da noch nicht ganz fertig sind.
Ich bringe mal als Indikator einfach mal Bitcoin mit, der jetzt real-time bei 84.440 Dollar notiert und damit auf Wochenbasis, also ich habe jetzt die Wochenkerzen an, quasi also auch von oben jetzt auf die, zumindest laut Market Screener hier, auf die 100-Tage-Linie prallt. Hier müsste in der Theorie eigentlich auch nochmal eine Unterstützung sein. Vielleicht Lars, an dich auch schon mal sozusagen ein kleiner Arbeitsauftrag. Ist das wirklich auch eine relevante Marke, diese 100-Wochen-Linie? Aber erstmal an dich übergeben auch, Sebastian. Was glaubst du, ist die Jahresendrallye jetzt wirklich in Frage gestellt oder kann man aus der aktuellen Korrektur ableiten, ja, das ist jetzt sogar alles super kaufenswert? Also wie positionierst du dich?
Ich würde die Jahresendrallye auf keinen Fall in Frage stellen. Ich finde von der Stimmung auch aktuell, also viele sind super skeptisch, dass sie ausfällt und da hat sich komplett alles wieder gedreht. Auch die KI-Blase wird immer mehr genannt. Lars hat es ja richtig ausgeführt, auch mit Nvidia. Aber also aufgrund meiner Erfahrung, es würde mich extrem wundern, wenn wir wirklich eine Blase hätten jetzt im Moment, die platzt, wenn alle davor warnen. Also meistens sind alle euphorisch und dann hast du ein Platzen. Und diese negative Haltung gegenüber der Jahresendrallye, gegenüber KI, das ist eher, finde ich, ein Nährboden, wo auf jeden Fall noch eine Jahresendrallye passieren und stattfinden kann. Aber es ist ein bisschen schwieriger, weil meistens statistisch beginnt so eine Jahresendrallye im November und hält dann an. Jetzt hatten wir ein bisschen Anstieg, wir haben jetzt eine Korrektur. Also so langsam muss es wirklich jetzt ins Laufen kommen, sonst kann man wirklich sagen, man schreibt sie ab. Aber ich würde noch nicht so weit gehen. Also ich sehe das aktuell eher als ein bisschen Risk-Off. Ich sehe das auch irgendwo als Gewinnmitnahmen momentan im Markt. Aber ich sehe es jetzt noch nicht so dramatisch, dass ich sagen würde, okay, wir können das jetzt komplett vom Tisch wischen. Also auch wenn du guckst, Bitcoin, du hattest gerade die Zahlen genannt, wir waren ja heute Intraday schon teilweise bei fast 80.000. Also vielleicht ist das auch der Beginn einer Erholungsbewegung, die jetzt gekauft wird. Aber dafür ist es jetzt im Moment noch zu früh, drüber zu sprechen. Hm.
Der CNN Fear and Greed Index zeigt auch Extreme 4 gerade an. Das ist ja eigentlich gut. Also super. Ist das jetzt nicht, also müssten wir jetzt nicht eigentlich mit vollen Händen kaufen? Also jetzt mal ein bisschen überspitzt hier die Frage reingegeben.
Also ich habe ja in dieser Woche, insofern werde ich mir nicht widersprechen und habe auch nicht die Überzeugung, mir widersprechen zu müssen, darüber, wo kann ich Bitcoin kaufen? Und als aktiver Anleger habe ich deshalb noch nicht gekauft, weil es überhaupt kein Signal der Stabilisierung gab. Da reichen mir nicht ein paar Stunden. Ich möchte zumindest mal sehen, dass an einem Tag die Käufer überwiegen. Und selbst diese Mindestbedingung wurde bisher nicht erfüllt. Was man aber durchaus auch positiv sehen kann, denn man kriegt Bitcoin billiger. Und für mich ist das, was wir hier sehen, eine Korrektur, die kaufenswert ist. Jetzt zu verkaufen würde, ja, hinterließe zumindest einen komischen Geschmack. Also in welchem Setup oder welcher Plan sieht so aus? Bei 125.000 Dollar wollte ich nicht verkaufen, aber 45.000 Dollar tiefer, da habe ich mir, okay, vielleicht hat da jemand genau seinen Stop hingelegt. Aber das ist für mich Kaufzone. Die hat begonnen bei 91.000, da sind wir jetzt runter. Du hast vollkommen recht, Timo, die 100-Tage-Linie ist hier bei 85.000. Das charttechnische Ziel, welches sich ergeben hat mit dem Unterschreiten der 103.000 US-Dollar, liegt bei bummelig 78.000 US-Dollar. Da sind wir auch nicht mehr allzu weit entfernt. Das heißt, die größere Strecke ist aus meiner Sicht eher aufwärts. Was ich aber auch noch dazu sagen muss, wenn wir es mit den, normalerweise ist Bitcoin war eine ganze Zeit Outperformer. Das ist Bitcoin nicht mehr.
Werbung. Seit genau einem Jahr gibt es die Buy the Dip App und was in dieser Zeit gemeinsam entstanden ist, übertrifft ehrlicherweise alles, was wir erwartet haben. Zehntausende Anleger nutzen inzwischen täglich unsere App, profitieren von unseren Inhalten und Analysen. Dabei ist eine überragende Community entstanden, die sich permanent gegenseitig unterstützt. Wir sind in dieser Zeit ehrlicherweise auch zum Teil durch wilde Börsenphasen gegangen, aber wir haben diese gemeinsam erfolgreich gemeistert. Und jetzt ist genau der richtige Moment, um Danke zu sagen. Zum Geburtstag unserer App haben wir uns etwas ganz Besonderes überlegt. Nämlich eine Aktion, die es so noch nie gab. Wenn du beide Dips schon nutzt, dann weißt du, die kostenlose Version, die ist richtig stark. Aber beide Dip Plus ist nochmal eine ganz andere Erfahrung. Du bekommst im beide Dip Plus jeden Morgen unser einzigartiges Opening Briefing. Jeden Donnerstag den beide Dip Insights Podcast. Die neuesten Käufe und Verkäufe von Sebastian und mir in unseren privaten Depots und dazu Aktien-Specials, Live-Events und exklusive Webinare, die es nur in BuyTheDip Plus gibt. Und genau jetzt kannst du dir BuyTheDip Plus zum Jubiläumspreis sichern. Wir geben dir mehr als 40% Rabatt. Bedeutet alle Leistungen bereits ab 37 Cent am Tag. Aber Achtung, das Angebot, das gilt jetzt nur für kurze Zeit. Bist du dabei? Dann melde dich jetzt unter www.buy-the-dip.de/plus an und sichere dir den Jubiläumspreis. Lars, Sebastian und ich, wir freuen uns auf dich und den Link dazu, den findest du unten in den Shownotes.
Aus welchen Gründen auch immer, ob es dieses Liquidierungsevent im Oktober war, ich bin und bleibe in Bitcoin investiert. Man muss aber sagen, dass man in einzelnen Aktien aus dem Tech-Sektor stärkere technische Bilder sieht als momentan in Bitcoin.
Was mir zum Beispiel, also ich gebe mal zwei Werte mit hinein, die aus meiner Sicht tatsächlich stark sind. Also vielleicht habt ihr ja ganz kurz Zeit und Lust, euch die mal auf den Schirm zu holen. Die ASML sieht erstaunlich fit aus und gesund. Und zum Beispiel die Nu Holdings. Ich weiß, ich habe sie schon oft jetzt hier im Podcast auch mitgebracht und erwähnt und auch ziemlich oft bei uns in der App schon mit besprochen. Aber ehrlicherweise, also das ist tatsächlich, also auch in so einem Abwärtsmodus, relative Stärke, oder?
Also ASML, ich kann mal kurz rein, weil das ist ja so ein Wert, den hatten wir ja im Juli auch gekauft, also bei uns auch in der Community in Plus. Und seitdem ist der Wert ja um 50% gestiegen. Und das war so ein Moment, wo viele gesagt haben, ach, dieses Unternehmen, ASML, die liefern nicht, China-Geschäft, wer weiß was. Und auf einmal sind die halt total durch die Decke gegangen. Und ich unterschreibe, was du sagst, Timo. Also wenn ich mir andere Tech-Werte anschaue oder wenn ich mir auch mal eine Meta, wir kommen dann noch dazu, anschaue. ASML hält sich gerade brutal stark. Also das muss man wirklich sagen. Das ist so wirklich so ein Pfeiler im Sturm, der hier im Moment nicht umfällt.
Ja.
Ja, Zustimmung. Also für die Nu Holdings gilt das genauso. Insgesamt muss man sagen, dass China Tech relativ gut sich hält. Es ist Wahnsinn, wie der Markt eine Unterscheidung macht, gerade jetzt zwischen den Unternehmen, die, na sagen wir mal, astronomisch bewertet sind, den Unternehmen, die gar keine Umsätze beziehungsweise noch gar keine Gewinne in Aussicht haben und denjenigen, bei denen die Gewinnentwicklung recht klar absehbar ist. Also um mal bei der CoreWeave zu bleiben, wenn die KI-Blase platzen soll, das ist doch passiert. Also was soll denn da noch mehr platzen? Die sind, glaube ich, wo waren die im Hoch? Ich müsste jetzt nachgucken, $250 oder sowas und die sind jetzt unter $70. Also da, wo man immer gesagt hat, hui, das sind aber Bewertungen oder die Drohnenaktien. Ich weiß nicht, ob ihr die Drone Shield hier, ich habe sie jedenfalls immer mal.
Ich habe sie auf der Watchlist hier. Die ist also brutal.
Brutal. Da ist vielleicht auch das Problem gewesen, dass das Management gesagt hat, weißt du was, jetzt verkaufen wir mal richtig Aktien und das 30% unterm Hoch. Also das hat auch nicht geholfen. Die Quantenaktien sind massiv unter Druck gekommen. Also überall da, wo man es vermutet hätte. Der Gesamtmarkt sieht meines Erachtens nicht so aus, als ob wir jetzt, so wie Sebastian das auch schon gesagt hat, als ob wir jetzt davon ausgehen müssen, das wird nichts mehr. Ich bin sehr bullish auf Sicht von einigen Monaten, ob wir diese Ausverkaufsstimmung, ob die noch 1, 2, 3 Tage anhält, kann ich natürlich nicht ausschließen.
Und wenn ich noch ganz kurz darf, Timo, wenn du natürlich aufs Makroumfeld schaust, also wir hatten es schon immer wieder gesagt, aber wir haben ein Ende von Quantitative Tightening im Dezember. Wenn wir jetzt eine positive Überraschung bekommen, dass die Fed vielleicht doch die Zinsen senkt, ist ja aktuell mit 40% nur noch eingepreist, dann wird das auch eine Rallye auslösen. Wir werden nächstes Jahr eine geldpolitische Lockerung in den USA sehen. Wir haben ohne Ende Schulden in Europa. Das heißt, auch die EZB muss tendenziell mehr Liquidität bereitstellen und niedrigere Zinsen. Also von daher, und nochmal kurz zur KI-Blase. wir sehen einen Platz, nämlich voll bei dir, Lars, bei denen werden, die nichts verdienen. Aber eine Nvidia, die Zahlen waren so stark, dass Nvidia zeitweise gestiegen ist und trotzdem das KGV für die nächsten 12 Monate gefallen ist, weil einfach die Zahlen und die Analystenprognosen so stark gestiegen sind. Also wir können das eigentlich nicht vergleichen mit irgendwie Dotcom-Blase, KGV 200, 250 und keiner verdient was, sondern wir haben unglaubliche Wachstumsraten bei einem hohen, aber immer noch rechtfertigbaren KGV.
Sebastian, kannst du für all diejenigen, die nicht wissen, was dieses Quantitative Tightening eigentlich ist und was das jetzt bedeutet, dass das aufhört, mal ganz kurz das noch zusammenfassen, vielleicht ganz kurz noch erklären?
Das weiß ich selber nicht. Ich will nur das Wort.
Ach so. Hast du einfach nur Bloomberg jetzt abgelesen?
Genau, ja. Chatty hat es mir hier gesagt. So. Aber pass auf. Also, Quantitative Tightening ist, nennen wir es mal so, es ist eine Marktoperation, auch eine Bilanzmöglichkeit der Notenbanken. Das heißt, eine Notenbank, das war so der, ich würde mal sagen, in der großen Finanzkrise kam das durch, dass Notenbanken gesagt haben, wie können wir neben dem Zins und der Zinsschraube noch mehr Liquidität bereitstellen? Und dann gab es das sogenannte Quantitative Easing. Das heißt, es wurden Anleihen, Staatsanleihen am Markt gekauft. Dadurch wurde Liquidität in den Markt reingegeben und gleichzeitig natürlich der Zinssatz gedrückt. Das ist also die Liquiditätsausweitung, ist das QE, QE oder Quantitative Easing. Und das Gegenteil ist das Quantitative Tightening. Das heißt, dass die Anleihen, die zuvor gekauft wurden, wieder abverkauft werden und dem Markt wird Liquidität entzogen. Also neben der Zinsschraube haben die Notenbanken einen ganz interessanten Instrumentenkasten, den sie bespielen können und dadurch eben dem Markt Liquidität bereitstellen können oder nicht. Und was wir jetzt haben, ist also in den USA ein Ende von Quantitative Tightening und damit eine Situation, wo sich die Liquidität auf jeden Fall verbessert, auch wenn keine Zinssenkung kommen sollte. Das muss man auch sehen.
Okay, also bedeutet, ich höre jetzt hier raus, ihr seid in der Tendenz eher bullish oder eher positiv, dass noch eine Jahresendrallye kommt und kommen kann. Und es kommt halt nur, also jetzt trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Also wir haben dann diese Drone Shields und Core Weaves und so weiter, die irgendwie so vorher Highflyer waren, aber eigentlich nichts verdienen, keine Profits so richtig haben. Die kriegen jetzt auf den Deckel. Aber dann haben wir noch Sektoren, wie zum Beispiel Chinatech, oder wir haben eben auch die zum Beispiel die ASML angesprochen, die zeigen jetzt auch, obwohl sie natürlich jetzt auch ein bisschen schwächer sind im Zuge des allgemeinen Marktrückzugs oder Drawdowns, trotzdem relative Stärke. Jetzt könnte man natürlich sagen, also man setzt jetzt alles auf diese relative Stärke. Das wäre ja eigentlich total smart, da sich auch diese Werte rauszusuchen, die halt sowieso im Jahresverlauf schon sehr gut gestiegen sind. Aber vielleicht ginge ja auch eine andere Strategie, dass man jetzt genau auf diejenigen schaut, die so dermaßen verprügelt worden sind. Und damit meine ich jetzt nicht die Drone Shields und Core Weaves und so, sondern andere Werte, die profitabel sind beispielsweise, aber trotzdem einen auf den Deckel bekommen haben und jetzt vollkommen überverkauft sind. Was macht mehr Sinn? Macht so eine Mischung Sinn? Oder würdet ihr eher die Stärken oder die zu schwachen?
Ich würde gerne noch einmal festhalten, dass man ja, ich bin mir, ob das eine Jahresendrallye wird oder eine Jahresanfangsrallye, weiß ich nicht. Und fairerweise muss man ja auch festhalten, ich spreche jetzt mal für uns, korrigiert mich gerne, wenn ich daneben liege. Wir haben ziemlich lange auch gesagt, wir sind bullish fürs vierte Quartal. Und wir sind jetzt sehr weit fortgeschritten im vierten Quartal. Dass wir jetzt zu dem Zeitpunkt, nachdem der Shutdown geendet hat, nachdem die Zollproblematik wahrscheinlich einigermaßen gelöst ist, der Markt ist schwächer, als ich das vor 4 Wochen noch erwartet hätte. Das muss ich auch mal hinzufügen. Deswegen möchte ich jetzt gerne es dabei belassen, dass ich sage, für mich ist das wie ein Gummiball, den du unter Wasser hältst. Und der wird umso stärker steigen, wenn die Belastungsfaktoren, die wir derzeit noch haben, wenn die verschwinden. Und dazu gehört natürlich auch Sentiment. Im Moment sehen wir schon relativ auf breiter Front ziemlich viele Verkäufe. Und wenn das noch weit in den Dezember reinreicht, dann wird eine Jahresendrallye unwahrscheinlicher, weil dann die großen Adressen keine neuen Positionen mehr aufbauen. Es kann also sein, dass aus der Jahresendrallye nichts wird. Und dann nur noch mal for the records, wäre das vierte Quartal deutlich schwächer gewesen, als ich das angenommen habe. Das würde aber vermutlich die Jahresauftaktrallye die ersten 1-2 Quartale im Jahr 2026 umso stärker werden lassen. Und auf deine Frage, es kommt ein bisschen drauf an, wer sehr kurzfristig unterwegs ist, wer Positionen auch mal für 1-3 Tage hält, Der kann im Übrigen nach dem ähnlichen Effekt, den ich gerade beschrieben habe, auch die Werte, die brutal abverkauft werden, die dann wirklich auch, also zum Beispiel kann man sich den RSI dort einblenden und man sieht, weit überverkauft. Wenn dann man das Gummiband nach unten zieht, dann gibt es meist so eine Gegenreaktion und das kann dann auch sehr schnell geben, 10%, 20%, 30% in wenigen Tagen. Wenn man es ein bisschen gemächlicher angehen lässt und sagt, ich halte Positionen gern mal ein paar Wochen oder auch Monate, dann würde ich die Werte, die ihr eben angesprochen oder die du eben angesprochen hast, eher nehmen. Dann würde ich relative Stärke nehmen. Aktien, die sich jetzt sehr gut gehalten haben, werden dann wahrscheinlich auch zu den Outperformern gehören.
Also auf mehrere Monate lieber die relative Stärke. Und wenn man mal so einen kleinen, ach, ich mache jetzt mal für ein paar Tage einen Zock, dann kann man auch die überverkauften Werte sich vornehmen. Also die Zeit.
Also auch eine tote Katze prallt ab, wenn man sie nur von weit genug oben fallen lässt. Und das ist dann genau dieser Dead Cat Bounce, der dann auch dazu führt, dass relativ schwache Werte aber sehr schnell mal eine Gegenbewegung machen können.
Apropos tote Katze, ich werf kurz ein für die Statistik. Also wir hatten gerade Drone Shield, während ihr gesprochen hattet. Ich habe mal nachgezählt. Also seit Anfang Oktober hat Drone Shield 75% verloren, also in 6 Wochen. Das ist halt der klassische Dead Cat Bounce. Also irgendwann schnallt auch die Aktie mal wieder in die Gegenrichtung nach oben.
Ja, und dann darf man halt nicht den Fehler machen, wenn da irgendwie 20-25% Gegenbewegung kommen, das zu denken, oh, jetzt geht die Reise aber wieder weiter und ich mache hier den brutalen Schnapper. Das kann natürlich so sein. Also wenn jetzt, was weiß ich, sowas wie diese Zinskurvenkontrolle käme, was aus meiner Sicht zu einer ganz verrückten Rallye führen könnte, zu so einem Crack-Up-Boom, dann steht die Aktie wahrscheinlich, dann ja, ist die wahrscheinlich ein Multibagger, oder?
Ich hätte es mal ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen sehr technisch, aber ich habe ja mal angefangen mit so einer Liste, da war das alles noch nicht online verfügbar und dieses berühmte 61,8er Retracement, ich habe wirklich Listen gemacht von Werten, wie die sich verhalten, wenn die unter das 61,8er Retracement, welches ich sehr schätze, wenn die darunter gefallen sind. Und ich könnte Jahr für Jahr wiedergeben, wie viel Prozent der Aktien sich innerhalb der dann folgenden 3 bis 6 Monate deutlich erholen beziehungsweise den Markt outperformen. Und ich nehme es vorweg, es sind mal mehr, mal weniger, es sind aber immer unter 50%. Daraus kann man keine allgemeingültige Regel machen. Man kann aber sagen, in der Mehrzahl der Fälle sind Aktien, die mehr als 61,8% vom Hoch fallen, schlicht und einfach aus jedem Aufwärtstrend raus. Und deswegen vielleicht was für eine kurze Aktion, aber nichts für, ich möchte hier an dieser Rallye in den nächsten 1-2 Jahren partizipieren.
Okay. Und ich finde, das ist auch ein ganz guter Anlass, jetzt zu sagen, lass uns zu Thema Nummer 3 rüber, den großen Stresstest fürs Depot. Ja, das ist so eine Melange, also in unserer Telco aus, ich glaube, Lars hat was reingegeben, ich habe was reingegeben, aber ich greife es mal auf. Also ich versuche jetzt einfach mal die Grundthese herzustellen. Also wir haben ja schon über CoreWeave, Drone Shield und so weiter gesprochen. Man könnte auch noch Palantir und Strategy und so weiter mit reinbringen. Also irgendwie diese High-Risk-Werte, die in einer Risk-On-Phase dann entsprechend auch super viel Spaß machen und extreme Rallyes hinlegen, aber in einer Risk-Off-Phase dann vielleicht ja auch überproportional auf den Deckel kriegen. Und wenn man da halt nicht vernünftig positioniert ist, also man hat natürlich 2 Möglichkeiten. Man hat die Möglichkeit zu sagen, ich mache das aktiv, ich bin ein aktiver Anleger und ich schneide mir da was aus dieser Rallye raus, aber ich ziehe auch einen Stop ein, wenn es in die andere Richtung läuft und den Stop halte ich auch ein. Oder man sagt halt, ich bin hart gesotten und ich möchte all diese Aktien, die ich jetzt gerade genannt habe, langfristig im Portfolio haben und ich jeden Drawdown und egal wie krass der ausfällt, -90% oder so, das halte ich halt einfach aus, weil ich davon ausgehe, dass ich in 10 Jahren irgendwie viel höher stehe. Aber oftmals ist weder das eine noch das andere so richtig vorhanden, sondern halt nur, ich will diese 30%, 40%, 50%, 60% in 3 Monaten mitnehmen. Und dann, wenn der Markt irgendwie 2% in der Gesamtheit abgibt, auf Wochenbasis oder so, plötzlich kommen dann so Nachrichten irgendwie, ey, das Depot ist blutrot, was ist da los und so weiter und man ist in heller Aufregung. Und insofern, wollen wir hier vielleicht so einen kleinen Aufklärungspart leisten, wie man das vielleicht zusammenkriegen kann oder verhindern kann. Also, Lars, wie macht man's?
Also wichtig ist, dass man sein Risiko kennt. Und zwar nicht ungefähr, sondern ganz genau. Und ich dachte mir, Am einfachsten ist es, wenn ich das an ziemlich konkreten Zahlen, nach einer eindeutig schwierigen Woche mache ich das auch sehr gerne, wenn ich das mal an den Zahlen festmache. Ich habe meine maximale Performance und sie, damit liegt sie über dem, was ich sonst so im 12-Monats-Durchschnitt habe, lag dieses Jahr bei 54 und 55% im Top. Abgeschlossene Position, Rendite vor Steuern. Wenn alle meine Positionen ausgestoppt würden, in denen ich aktuell investiert bin, und das ist bei 3 Positionen jetzt in den letzten 24 Stunden, wird das der Fall gewesen sein. Das kann ich jetzt schon sagen, auch bei mir im Depot, in meinem aktiven Depot. Nur darüber spreche ich. Der langfristige Investor braucht diese Kennzahlen nicht. Der nutzt Schwäche. Kann Sebastian vielleicht noch was zu sagen? Der hat einen ganz interessanten Ansatz, wie man auf dem Weg nach unten im langfristigen Portfolio was macht. Ich spreche hier über eine aktive Anlage. So, wenn alles ausgestoppt wird bei mir, dann fällt meine Performance auf 46,5%. Das kann ich vorher sagen und ich muss das vorher wissen. Warum kann ich das
also
sagen?
Plus, weil plus, nicht minus.
Nein, nein, genau. Dann genau, da, also 8% in etwa unter dem Hoch. So, das weiß ich, weil ich weiß, wie groß ist meine Positionsgröße, wie groß ist das Risiko pro Position und weil ich das vorher definiere und weil das nicht ungefähr ist, der Wert gefällt mir gut. Und ich erachte das für diese Marktphase als immer noch völlig okay, was wir hier erleben, denn gerade dieser Übergang von einer sehr bullischen Phase, Konsolidierung konnte man immer kaufen, jetzt konnte man sie mal nicht kaufen. Das ist häufig der Moment, wo das Depot am meisten unter Druck steht. Selbst das gibt aber noch keine Aussage darüber, ob man sich richtig positioniert hat oder nicht. Achtung, das ist jetzt auch die einzige Kennzahl, die ich mitgeben möchte, aber das ist für jeden aktiven Anleger, für jeden Trader die meines Erachtens entscheidende, die, man muss sich immer dran gewöhnen, im Deutschen nicht zu sagen, dass die Kalmar-Ratio. Damit teilt man einfach die Rendite durch den maximalen Drawdown. Bisher lag das bei atemberaubenden, viel zu hoch, nicht reellen, bei mir fast 21%, weil der maximale Drawdown bei 2,6% lag. Jetzt wird er auf 8%, wenn es so kommt, wenn alles ausgestoppt wird, fallen. Und dann läge ich bei 54 durch 8 immer noch ziemlich gut. Und das kann man sich mal merken. Wenn man hier ein Ratio erreicht zwischen 1 und 3, dann ist das sehr gut. Also eine Rendite, maximale Rendite von 30%. Und man hat einen maximalen Drawdown von 10%, wäre man also bei 3. So, das ist immer noch gut. Über 5 ist ausgezeichnet, über 10 und alles darüber wird es dann wirklich sehr, sehr gut. Warum sage ich das so genau? Es geht darum, dass ich ganz genau in jedem Szenario sagen kann, wie stark ist mein Depot unter Druck und nicht ungefähr. Ansonsten entsteht nämlich der große Frust, dass man sagt, was ist denn mit denen los davon bei The Dip? Die haben doch monatelang gesagt, es steigt, diese Lappen. So, das ist, dann haben wir falsch gelegen und wir werden wieder falsch liegen mit einer Einschätzung. Entscheidend ist, dass ich mein Depot so schütze, als ob es ein eigenes Business wäre, was ich laufen hätte. Und deswegen ist es wirklich, die Kontrolle des Risikos ist für mich in jedem Markt das A und O. Und diese Marktphase kann man sehr schön nutzen, wenn man den Eindruck hat, hey, ich war doch mal 50% vorne oder 40%, wieso ist denn jetzt alles wieder weg? Das ist Mist. Aber vielleicht nutzt man das einfach, um zu sagen, okay, vielleicht muss ich mich diesem Thema doch ein bisschen professioneller nähern, wenn ich aktiven Handel betreiben möchte.
Okay. Sebastian, rechnest du schon deine Ratio nach gerade?
Ich hätte noch eine Ergänzung. Also ich finde es gut, dass Lars, dass du das gerade aufmachst, das Thema, weil ich finde, gerade bei Privatanlegern, da ich bin kein Freund von Bürokratie und Regulierung, aber ich finde immer, die Renditen, die da ausgegeben werden oder die viele im Kopf haben, die sind eigentlich immer unter Nichtberücksichtigung von Rückschlägen und Psychologie. Weil man schaut dann einfach auf die Charts und schaut, MSCI World 1970 stand da links unten, jetzt steht er rechts oben, ganz klar Aktien Vollgas. Also ich bin jetzt nicht mal bei spekulativen Werten irgendwo, die viel stärker schwanken, sondern man schaut das an und denkt, Rendite, einzige Zahl, die ich brauche und sonst nichts. Und Und da muss man, finde ich, auch als Privatanleger sich vielleicht mit ein paar mehr Dingen beschäftigen. Ob das das Kalmar-Ratio ist von Lars, das ich gut finde, oder auch ein Sharpe-Ratio. Das heißt, du setzt jetzt nicht deine Performance ins Verhältnis zum Drawdown, zum maximalen Rückschlag, sondern zur Volatilität deines Depots. Also wenn du beispielsweise sagst, ich mache 50% im Jahr, aber mein Depot schwankt irgendwo zwischen minus 80 und plus 80, ist es halt auch eine emotionale Achterbahnfahrt und man muss wissen, ob man da Bock hat. Aber die meisten laden auf und sagen, ha, guckt euch mal die Lappen an, ich bemühe noch mal das Wort von Lars, MSCI World 10%, haha, ich habe hier 60% mit dreifach gehebelt Bitcoin, mit einer Drone Shield, mit irgendwelchen seltenen Erdenaktien, und das ist aber gar nicht ja der Vergleichsmaßstab. Ich kann ja auch einen breit gestreuten Index wie MSCI World nicht mit 4-5 hochspekulativen Werten vergleichen. Ich finde die meisten Vergleiche, muss ich mal so sagen, Bullshit. Also auch ein Warren Buffett mit einem S&P zu vergleichen, er macht einen anderen Ansatz. Man müsste da einen Value-Ansatz machen, aber die meisten wollen immer eine Benchmark, einen Vergleichsmaßstab, dann nimmt man den DAX einfach raus und MSCI World, ohne zu beachten, wie sind denn die Schwankungen im eigenen Portfolio, wie ist das Risiko aufgebaut. Und das ist etwas, wo ich sage, das muss man unbedingt einbeziehen. Und wenn man aber rein langfristig agiert, wie ich, also ich kann euch eine ganz einfache Formel sagen, meine ETFs, wenn da einer von denen, und die sind ja breit aufgestellt, 10% oder mehr in 4 Wochen fällt, dann haue ich im nächsten Monat eine doppelte Sparrate rein. Und wenn der 15% fällt, haue ich eine dreifache Sparrate rein. Und bei meinen langfristigen Aktien, vorausgesetzt, ich habe die alle für mich geprüft und bin fundamental überzeugt, dann gucke ich da alle 4 Wochen drauf, sind sie 20% billiger als vor 4 Wochen und kaufe ein paar nach. Also das ist die einfache langfristige Formel, da interessiert mich nichts. Aber ich spreche hier von einem langfristigen Depot, breit aufgestellt und auch nicht nur in Tech, sondern Basiskonsum mit drin, Banken mit drin. Also das ist ein breites Portfolio, da muss man sich keine Sorgen machen. Da kann man mit relativ einfachen, stupiden Regeln nachkaufen. Aber je spekulativer ich werde und auch aktiver, sollte man vielleicht überlegen, ob man auch mal ein paar Kennzahlen einzieht und wirklich, und da hat Lars vollkommen recht, das Risiko berücksichtigt. Weil wir hatten das im April am Börsentag in München, die Indizes 4% runter und einige kamen und sagen zu mir, sie haben in 3 Tagen 30% verloren im Depot. Das heißt, du hast viel zu viel aufgeladen, kann man machen, aber man muss es wirklich dann auch aussitzen können und eben dann nicht einen Stecker ziehen. Mhm.
Ja, und man kann es auch hochrechnen. Wenn du 30% verlierst, während der Markt, das ist auf jeden Fall zu viel bei minus 4% im Index, müsstest du vorher, beziehungsweise müsstest du dann nach April, das haben wir natürlich nicht mehr mitbekommen, damit du irgendwie einigermaßen anständig das rechtfertigen kann, müsste dein Depot dann über 100% ins Plus gestiegen sein bei der Rallye danach. Dann geht's auch wieder. Also Sebastian und ich kennen Trader, die gerne so früher, glaube ich, Futures getradet haben.
Ja, absolut.
Aber das ist nicht jedermanns Sache. Das geht aber.
Kurze Unterbrechung, Sebastian hier. Aber ich möchte euch noch sagen, wäre Buy the Dip eine Aktie, dann wären wir kurz davor, eine wichtige psychologische runde Marke zu durchbrechen. Denn über 90.000 Leute folgen uns bereits auf den Podcast-Plattformen. Und natürlich wollen wir jetzt die Marke von 100.000 sehen. Also, es liegt an euch. Es liegt an denen, die noch kein Abo auf euren bevorzugten Podcast-Plattformen dagelassen haben. Lasst ein Abo da und lasst uns gemeinsam die wichtige Marke von 100.000 Abonnenten knacken. Das war's auch schon und jetzt geht's weiter mit der aktuellen Episode.
Aber deswegen, das muss man immer in Relation zueinander sehen. Und ich finde auch sehr wichtig, Sebastian, den Hinweis mit dem langfristigen Portfolio. Wer kann 2022, wenn der Nasdaq 140%, nicht 100, er ist dann über 40% gestiegen, ein diversifiziertes Portfolio wird dann nicht mitlaufen, wenn es 5, 6, 7 Werte sind, die das ausmachen. Das ist aber kein Grund, sein langfristiges Depot umzubauen.
Ja, und das ist, also ich finde, ich nehme 2 Sachen mit. Also einerseits, Rendite ist nicht der einzige KPI für dein Portfolio. Und das zweite ist, es ist nicht unbedingt erforderlich. Klar, wir haben alle eingeredet bekommen, irgendwie auch natürlich über ETFs. Für die hat es natürlich Sinn gemacht, immer zu sagen, ja, Mai, schlägt ja auch kein Fondsmanager den Markt. Und insofern kauft ihr doch einfach die Indexrendite ein. Und für 99% aller Menschen in Deutschland ist das natürlich auch total sinnvoll, wenn man, das ist jetzt die wichtige Bedingung, sich einfach überhaupt nicht um seine Geldanlage kümmern möchte. Einfach den ETF-Sparplan durchlaufen lassen und dann interessiert dich das auch alles nicht, aber dann brauchst du auch diesen Podcast hier nicht. Also seien wir mal ganz ehrlich. Und nur wohl dosiert.
Zum Einschlafen.
Zum Einschlafen.
Aber Timo, vielleicht auch diejenigen, die gar nicht zuhören, vielleicht bist du dann am erfolgreichsten. Weil du einfach sagst, weißt du, ich lasse stupide laufen, interessiert mich nicht, fertig. Natürlich will ich hier keine Hörer verlieren und zu sehr, aber man muss sich wirklich emotional distanzieren vom Depot und von dem, was man so mitbekommt, dass man sagt, das gehört einfach zum Markt dazu, die Schwankung.
Und genau, darauf wollte ich jetzt hinaus, dass man halt einfach auch so diesen permanenten Benchmark-Vergleich, klar spielt das auf 10 Jahre eine Rolle, ob du vielleicht mit einem aktiven Portfolio so einigermaßen, also wenn du da 30% in, ich sag jetzt einfach mal den MSCI World mit einem ähnlich strukturierten, aktiven Ansatz unterperformst, dann ja, lohnt es sich halt einfach nicht, das muss man auch ganz klar so konstatieren, aber auf Jahresbasis dann halt immer den Vergleich anzulegen und sich dann selbst zu geißeln, also dieses Jahr habe ich es ja nicht geschafft oder so. Also ja, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Nee.
Hast du, also Timo, vollkommen recht. Stanley Druckenmiller darf ich einmal noch zitieren an der Stelle, weil er der Godfather des aktiven Handels ist und genau auf der Zeitebene, auf der sich viele, passt übrigens auch, er hat auch Meta gekauft, habe ich gesehen. Also diejenigen, die für einige Wochen und Monate halten. Und Druckenmiller hat immer gesagt, ich freue mich über jeden Rekord, aber wenn ich 12-15% mache im Schnitt, dann habe ich doppelt so viel, wie mir der Gesamtmarkt historisch immer gegeben hat, dass wir zwischendurch bessere Phasen gegeben haben, ist nicht normal. Der S&P 500 wird nicht in den nächsten Jahren im Schnitt, es sei denn, wir haben eine massive Geldentwertung, anderes Thema, da macht er nicht einfach 15% jedes Jahr. So. Und man kann ja einfach mal, weiß nicht, ob es die Seite immer noch gibt, Zinsen online berechnen oder so. Gib doch mal ein, was aus 100.000 Euro wird, wenn du jährlich 15% machst. Das ist nicht so schlecht. Und ja, wenn es in anderen Jahren dann besser ist. Aber du hast vollkommen recht. Der Aufwand lohnt sich natürlich nur, wenn mehr hängen bleibt als bei Buy and Hold. Keine Frage.
Lass uns da einfach auch mal jetzt übergehen zu... weil wir Meta schon erwähnt haben, oder du, Lars, zu der Hörerfrage, die uns Daniel gesendet hat. Meta, nach der Korrektur kaufen, hat er gefragt. Und ja, Sebastian, darf ich da mal an dich übergeben?
Ja, ich kann es kurz machen. Ich finde, Meta ist jetzt 26% unter den Hochs vom August. Für mich ein absolut spannender, also ich spreche jetzt mal aus der langfristigen Perspektive, Nachkaufkandidat, also für ein langfristiges Portfolio. Wir haben zwar ein paar Probleme, aber wenn man mal guckt, wir haben für nächstes Jahr bei Meta, also wir haben zwar die CapEx, das heißt die hohen Ausgaben, das werden wir sehen, ob sich das alles lohnen wird und materialisieren wird. Wie gesagt, Nvidia zeigt ja den Weg, dass hier im Moment gar keine Blase platzt und Meta, ich hatte das glaube ich vor 2 Folgen mal gesagt, Mark Zuckerberg hat ja angedeutet, dass wenn Meta zu viele Kapazitäten aufbauen sollte, gerade was Rechenzentren angeht, dass sie die dann ja auch vermieten könnten. Also hier so ein Eintritt ins Cloud-Geschäft, wobei ich da sagen muss, das gibt für Meta eine Perspektive. Aber in dem Moment, wo Meta natürlich sagt, ups, wir haben zu viel gebaut, schaut der Markt natürlich auch bei allen anderen nach, ob die zu viel gebaut haben. Also könnte erstmal negativ sein für den Gesamtmarkt und die Stimmung, aber dann positiv für Meta, weil sich ein neues Geschäftsmodell aufbaut. Aber KGV für 2026 bei Meta auf den Analystenprognosen ist bei 20. Der 10-Jahres-Durchschnitt bei 31. Also da kann ich keine Überbewertung oder irgendwas im Moment erkennen. Wir haben Umsatzwachstum im nächsten Jahr geschätzt von 18%. Wir haben beim Net Income, also beim Ergebnis unterm Strich, ein Wachstum von 28%. Und wir hatten ja diese Woche noch positive News, dass hier in den USA ein wichtiges Gerichtsurteil positiv für Meta ausgefallen ist. Das heißt, Meta wird jetzt nicht als Monopol eingestuft. Das ist jetzt eine Zerschlagung und Aufspaltung erstmal vom Tisch. Also von daher, ich finde Meta auf dem aktuellen Niveau einen absolut spannenden und interessanten Wert für diejenigen, die sagen, ich will mir ein paar Stücke langfristig damit reinlegen. Also für mich ein klares Go.
Ich finde es auf jeden Fall spannend, dass das Meta, also auch quasi in Konkurrenz sozusagen mit Amazon oder jetzt den anderen Playern, Microsoft, Google, offenbar da gehen möchte. Also
wenn sie es müssen. Es ist halt, es war es ein Blink mit dem Zaunpfahl, macht euch mal nicht Sorgen, weil wenn wir zu viel haben, dann vermieten wir halt die Rechenkapazität und Nachfrage gibt es genug. Aber im ersten Schritt, wie ich gesagt, ist es erstmal negativ. Wenn Meta sagt, wir haben zu viel Kapazität, dann sagt der Markt natürlich, wer hat denn noch zu viel Kapazität? Aber wird sich dann auch wieder bereinigen.
Aber naja, ein Einwurf nur noch. Entschuldigung, mach ja. Du erstmal, Timo, mach du erstmal.
Hey, das ist doch, aber ich meine, Sebastian, ist das nicht genau das, was Amazon aber eigentlich schon vor 13 Jahren gemacht hat? So ist doch eigentlich AWS überhaupt entstanden, oder nicht? Dass die halt gesagt haben, hey, wir haben hier überschüssige Rechenkapazität, was machen wir jetzt damit? Lassen wir das hier quasi so verschimmeln? Oder lass uns doch die einfach weiter vermieten? Das war doch eher so ein so ein Zufallsmove, dass daraus dann halt diese überragende Cloud-Sparte entstanden ist, oder nicht?
Absolut, absolut. Also bei Amazon war ja das Problem auch durch teilweise dezentrale Strukturen, durch Probleme in verschiedenen Ländern, auch mal mit Stromausfällen, dass man gesagt hat, man muss das in eine Cloud packen, damit man immer operabel ist, und hat dann aus eigenem Interesse diese ganze Infrastruktur aufgebaut und irgendwann gesagt, hey, es gibt so viele Anfragen, die hier Bock haben mitzumachen. Und ich meine, Insta und so, die sind alle teilweise auf der Amazon Cloud, also als sie noch eigene Startups waren, sind die dort entstanden.
Ja, ja. Übrigens, an dieser Stelle, wir kommen jetzt direkt auch zurück zu Meta. Nochmal, weil ich gerade Amazon und diese, wie die Cloud-Sparte entstanden ist eigentlich, dass es so ein Zufallsmove war. Diese Geschichte ist auch ganz interessant aufgedröselt in einem anderen Podcast. Imperium heißt der. Und Sebastian, du hast den auch gehört, oder?
Ich habe mir angehört hier auf dem Weg nach Frankreich und ich fand ihn richtig gut. Also von den Anfängen, als Jeff Bezos noch hier bei D.E. Shaw arbeitet, im Hedgefonds, über Gründung des Unternehmens in Seattle und wo man auch sieht, wie nerdy er ist. Also mit einem Excel-Modell hat er dann berechnet, wo der Umzug am besten mit seiner Frau hingehen sollte, weil er einen Bundesstaat braucht mit wenig Einwohnern, weil du nur dann Steuer bezahlst auf die Bestellungen aus dem Bundesstaat. Das heißt, du wirst wenig Einwohner und möglichst viele Bestellungen aus dem Rest der USA. Also zum Aufbau von Amazon, also von AWS, von der Cloud-Sparte, zu Rückschlägen wie dem Fire Phone, was ich selber gar nicht auf dem Schirm hatte bei Amazon. Also gibt einen tiefen, guten Einblick für alle, die sagen, ich will mal so Hintergrundinfos haben zum Unternehmen und der Aktie.
Ja, also ich fand es auch echt stark. Das Konzept ist auch ganz spannend von diesem Podcast. Also jetzt wirklich, ist ein echter Tipp, weil, also Imperium, die widmen sich jetzt in der laufenden Staffel sozusagen, ich glaube in 6 oder 8 Folgen, ich bin jetzt nicht ganz sicher, also der Amazon-Story, und dröseln das halt ganz genau auf und machen das also auch so ein bisschen szenisch, wie das dann gelaufen ist und die ganzen Meilensteine, aber wie Sebastian auch gesagt hat, die ganzen Rückschläge und so kommen da rein in die Story. Und ich bin mal gespannt, also ich hatte so lose Kontakt mit dem Team, eventuell kommt da auch die Nvidia-Story und es wird sich ja auch eine Meta-Story anbieten, also um jetzt auch nochmal wieder zurückzukommen. Also summa summarum, der Link, wir hängen es einfach mal unten rein in die Videobeschreibung beziehungsweise in die Podcast-Beschreibung, und wer mag, der kann ja mal vorbeischauen. Aber jetzt nochmal, entschuldige Lars, zurück zu Meta. Du hattest einen Gedanken noch.
Nee, alles gut, die... Also, dass die Meta-Aktie am stärksten verloren hat, in dieser, Achtung, jetzt platzt die KI-Blase, ist nachvollziehbar, weil sie wahnsinnig aggressiv ihre CapEx-Ausgaben erhöht haben. Und, das habe ich, muss man auch sagen, es war ja lange Zeit, fühlten sich die großen Hyperscaler wie die Safe Havens an, weil sie alles immer aus ihrem überragenden Cashflow bezahlen konnten. Jetzt mittlerweile erhöhen sie in einem Maß, was völlig in Ordnung ist, aber durchaus wieder ihre Verbindlichkeiten, ihre Schulden. Ja, es gibt teilweise ja sogar Projekt-Specs, die man dann auslagert, um zu sagen, also wir nehmen jetzt Kapital auf, Fremdkapital, und ihr könnt, kriegt dafür eine Verzinsung, und das nehmen wir für die Rechenzentren und so weiter. Also es ist schon enorm viel, was da ausgegeben wird. Und wenn die KI-Blase platzen sollte, wie der Münchner sagt, I doubt it, dann... dann wird Meta weiter unter Druck stehen. Ich finde die Aktie aber als aktiver Anleger sehr interessant, weil sie an einer super spannenden Marke ist, nämlich
im 61er Retracement.
Exaktamente. Das läuft bei 582 US-Dollar und ein paar zerquetschten. Und die Aktie hat, während wir jetzt hier sprechen, gestern bei 589 US-Dollar geschlossen. Und es gibt jetzt mehrere Wege, die zum Glück führen. Im besten Fall rutscht sie auf keinen, also sie sollte nicht per Wochenschlusskurs unter 582 US-Dollar fallen. Und wenn, dann muss sie direkt in der Woche danach das Rebreak schaffen. Wie beim Tennis. Im Rebreak, dann geht's noch. Da ich ungern in einen Abverkauf reingehe, wäre also für mich dann so eine Bedingung, ich sag mal, ein Kurs etwa über 608 bis 610 US-Dollar. Das wäre ein schönes Zeichen der Stabilisierung. Ich hätte einen relativ engen Stop. Und das kann durchaus eine Depotaktion werden, die ich dann so umsetze.
Okay, super. Also schon mal für den aktiven Anleger auch Setup mitgeliefert. Ich glaube, ja, langfristig, Meta ist halt wirklich bombenstark. Also ich bin kein, das wissen ja viele, kein großer Fan des Unternehmens, kein großer Fan von also auch dem Geschäftsgebaren aber gegen die Aktie lässt sich halt schwerlich was sagen. Und ja, tatsächlich interessant, finde ich auch. Und damit könnten wir jetzt auch zur Cloudflare mal rübergehen, weil ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, liebe Leute zu Hause. Unter der Woche waren teilweise gar einige Websites nicht erreichbar. ChatGPT beispielsweise. Noch eine weitere Website, die mich ehrlicherweise überrascht hat, war auch nicht erreichbar. Was war denn das?
Also X hatte auf jeden Fall Probleme.
X, genau. Aber auch eine, ich bin mir nicht sicher, ob Market Screener auch betroffen war. I don't know. Auf jeden Fall ein Haufen Websites hat es betroffen. Und ja, da ist mir erstmal, obwohl ich mich tatsächlich auch Anfang des letzten Jahres, Anfang diesen Jahres mit der Cloudflare relativ intensiv auseinandergesetzt habe, weil die in so einem Report mit drin war, 3 Geheimtipp-Aktien, wo ich aber auch ehrlicherweise mehr auch die Aktie unter charttechnischen oder unter preislichen Aspekten mit analysiert habe, war mir das ehrlicherweise nicht so bewusst oder hat mir das jetzt dieser Ausfall, diese Störung von Cloudflare erstmal vor Augen geführt, wie stark die offenbar im Internet vernetzt sind und wichtig sind für den Betrieb von den Websites. Also das Ausmaß hat mich auf jeden Fall überrascht. Und insofern könnte man ja jetzt sagen, war das jetzt so ein Showcase für die Cloudflare im quasi ein negativer Showcase, der aber gezeigt hat, im positiven Sinne, wie wichtig sie eigentlich sind und könnte man daraus was ableiten? Also ist das so ein Gedanke, den ihr für nachvollziehbar haltet oder ist das Kokolores?
Also ich kann es relativ kurz machen. Nachvollziehbar, definitiv. Die hängen überall mit drin. Also ich glaube 20% des Traffics oder so geht da teilweise schon über die. Aber von der Bewertung, wenn du dich mal beschäftigst, irre. Also in dem Wert, trotz der Korrektur, ist halt wirklich viel eingepreist. Also wenn ich nur mal 2, 3 Zahlen nenne, ich habe hier mal noch als Vergleich eine CrowdStrike, eine Zscaler. Also wenn du mal guckst, das KGV, also Non-Gap-KGV, ist bei 237. Zscaler 89, CrowdStrike auch teuer, 144. Aber man sieht schon, es ist richtig viel hier eingepreist. Und wenn du mal guckst, so das Umsatzwachstum, also ist bei Cloudflare bei 28% gegenüber dem Vorjahr, Zscaler 24, CrowdStrike 24. Also aber die beiden bei einer deutlich niedrigeren Bewertung. Auch der Durchschnitt über die letzten 5 Jahre, beispielsweise bei Cloudflare 39% Umsatzwachstum, bei den anderen beiden 44. Also da bekommt man bei niedrigeren, aber auch extrem ambitionierten Bewertungen mehr als bei einer Cloudflare. Also ich muss sagen, das ist ein Wert, der ist richtig viel eingepreist und von daher im Moment wäre mir die viel zu teuer, muss ich ganz ehrlich sagen.
Lars, wie siehst du es?
Ja, also ich denke, erstaunlicherweise muss man sagen, dass sich die Aktie angesichts der Schwäche im Markt eigentlich noch ganz gut gehalten hat für diese astronomische Bewertung. Also zumal das Non-Gap-Ergebnis, Sebastian, also für unter dem Strich verdienen sie kein Geld. Und das ist eigentlich etwas, ja, also na klar, im Hoch bei 259, jetzt bei 190. Aber ich hätte gedacht, nach solchen 2 Wochen, wie wir sie hinter uns hatten, die Aktie würde wieder bei $120 stehen, wo sie immer noch nicht besonders günstig wäre. Insofern muss man ihr zugestehen, dass sie sich einigermaßen stark gehalten hat. Als langfristiger Wert wäre das überhaupt nichts für mich. Der Markt preist hier offensichtlich einen relativ üppigen Burggraben ein, den ich so nicht sehe. Und auch charttechnisch ist sie momentan zumindest ein bisschen abgeschlagen. Daher ja, bleibe ich mal an der Seitenlinie. Sollte sie jetzt sehr, sehr schnell weiter an Wert verlieren in Richtung $135, da sind wir aber auch noch weit von weg, dann wäre so ein Bounce Trade ganz interessant. Aber bis dahin gucke ich zu und im Übrigen sehr verwundert zu. Ich hätte auch vor einem halben Jahr nicht gedacht, dass die Aktie sich von 100 auf $250 nochmal hochbewegen kann, weil sie vor einem Jahr auch schon extrem hoch bewertet war.
Ja, das war dieser Hype um dieses Unprofitable Tech. Da wurde einfach alles gehoben. Und ich bin voll bei dir. Ich finde auch immer wieder, wie dieser Burggraben da hervorgehoben wird ins Geschäftsmodell. Aber das ist etwas, auch Amazon will da mit Cloud und mit Sicherheitslösungen. So, ich weiß nicht, ob da der Markt nicht mehr drin sieht, als wirklich dahinter steckt. Aber du hast vollkommen recht. Relativ war sie gut. Hat sie sich relativ gut gehalten für das diese Woche.
Und sie haben natürlich ihre Aktien auch genutzt, haben einiges eingekauft in den 2, 3 Jahren an Umsätzen. Also ist ein risky Business, wenn wir noch 2 Jahre lang die gleiche momentan sieht es ja nicht nach KI-Euphorie aus, aber es ist wahrscheinlich wird die Aktie mit einem starken Markt auch wieder steigen. Ich finde aber, es gibt Kandidaten, bei denen ich dann eher sagen könnte, okay, das macht für mich auch. Also eine Nvidia ist ja verglichen. Also eine Nvidia, der Gewinn wächst schneller, der Umsatz wächst schneller, alles wächst schneller und dagegen ist es ja ein Value-Wert sondergleichen, wenn man sich die Bewertung anschaut.
Aber wen gibt's denn da noch, der genau dasselbe Business betreibt? Weil ich glaube, diese Cloud-Sparte, diese Cybersecurity-Sparte von Cloudflare, die ist halt, glaube ich, irgendwie vernachlässigbar. Ich glaube, das ist irgendwie ein nettes Add-on, was die natürlich. Und das ist halt der Punkt, da bin ich wirklich nicht sicher, ob es da überhaupt einen Konkurrenten gibt. Also die sorgen ja dafür, dass wenn du eine Seite ansteuerst, dass die Latenzzeiten dann relativ gering sind. Das ist ja eigentlich der Business Case von Cloudflare. Und da weiß ich halt nicht, wer das noch macht. Also
oder noch machen könnte, wäre die Frage. Aber das wäre, so, wir ja. haben ja einige sehr tech-affine Zuhörer. Vielleicht mögen die ja mal reinschreiben oder bei uns direkt in der Wir fragen es nochmal in der App nach. Das würde mich, finde ich nämlich eine spannende Frage. Ich kann die nicht beantworten. Das könnte man auch direkt sagen. Ich weiß es nicht.
Ja. Weil klar, Cybersecurity, also wenn man jetzt einen Cybersecurity-Branchenmaßstab anlegen würde, dann ist das hier natürlich. Also ich meine, Cybersecurity also never gets cheap. Das gilt irgendwie auch wie bei Indien. Cybersecurity ist immer teuer. Aber weil jeder weiß, okay, das braucht halt jeder. Also niemand wird desinvestieren in seine Schutzschilder und in seine Sicherheitsvorkehrungen, wenn man das wichtigste Gut der Welt schützen muss, seine Daten. Und ja, also da in dem Maßstab mit den Multiples und auch mit der Unprofitabilität wäre Cloudflare halt einfach ja nix, ganz ehrlich. Aber das halt, dieses Business, die von jede kleine Website da irgendwie da den Ankerpunkt zu haben und dafür zu sorgen, die Seitenladezeit, die ist super schnell. Also I don't know. Und ich weiß noch nicht, ob da jetzt große Player so ein Interesse dran hätten, da halt reinzugehen. Also dann würde ich mir, glaube ich, eher Cloudflare kaufen. Sind jetzt 67 Milliarden wert. Also bevor man das irgendwie anfängt, selber aufzubauen, eine Vertriebsmannschaft, ein Team und dann halt das ganze Onboarding von den Kunden macht, das ist ja super kleinteilig. Also insofern ist das vielleicht...
Aber weiß man ja auch nicht, ob sich das mit dem Internet so durchsetzt.
Nee, das weiß man nicht. Da werden wir noch 2026 wahrscheinlich viel Diskussionsstoff haben. Aber ich glaube, ja, Cloudflare by the dip, ich glaube, das ist auch klar geworden, wie Lars und Sebastian sich positionieren. Also auch Vorsicht, super volatil, aber halt, wenn da noch weiter Druck drauf käme, dann könnte man halt so einen Dead Cat Bounce vielleicht handeln. Und jetzt gehen wir aber zu einer Aktie rüber, die in einem ganz anderen Fahrwasser ist, auch weniger volatil, aber trotzdem eine super Performance hingelegt hat. Lars, ich glaube, du hast die Barrick Mining hast du mitgebracht, ne?
Ja, genau, weil ich sie ja auch häufig genug in der Vergangenheit einfach deshalb, kritisiert. Ich habe schlicht und einfach festgestellt, dass Aniko Eagle Mines und einige große Produzenten besser gelaufen sind als Barrick Mining. Aber ich dachte, ich bring's mal mit. Denn ich glaube, es sind doch viele in diese Barrick Mining investiert. Die ist ja auch mit dem Goldpreis dann gestiegen. Und Elliott ist ein aktivistischer Investor. Und der hat eine Beteiligung über rund 700 Millionen oder sogar ein bisschen mehr. 700 Millionen an Barrick Gold aufgebaut. Und wir haben tatsächlich, ich hatte mir, als ich das bei unserer Telco mitgebracht habe, gewünscht, dass es noch mehr Informationen gibt. Es gibt noch nicht mehr Informationen, zumal wohl nicht Elliott selbst, sondern das Unternehmen darüber gesprochen hat schon vorher, dass sie vielleicht ihr Asien- und Afrika-Geschäft abspalten vom Nordamerika-Geschäft. Und das könnte insbesondere gegenüber nordamerikanischen Produzenten vielleicht dafür sorgen, dass dann, wie so häufig, die Bewertung von zwei separierten Unternehmen ist dann oft ein bisschen attraktiver für Anleger, weil sie eben sagen können, ich möchte nur das vermeintlich konservative Nordamerika-Geschäft und Afrika-Asien-Risiko ist raus, ist aber vielleicht auch für den einen oder anderen was. So, und daraus könnte sich dann natürlich eine insgesamt höhere Bewertung für Barrick Mining ergeben als jetzt. Und ja, hat mich mal interessiert, wie ihr das seht. Barrick Mining, deshalb finde ich sie gar nicht so uninteressant, weil sie ja planen, ihren Kupferanteil in der Produktion deutlich zu erhöhen. Momentan liegt der bei 12-15%, sowas um den Dreh. Bis 2030 soll dieser Anteil auf 40% erhöht werden. Und Gold und Kupfer, ja, erzähle ich wahrscheinlich nichts Neues, wird eine sehr spannende, vielleicht ist reiner Kupfer fast noch spannender, aber die Kombination finde ich nicht unattraktiv. Und unter dem Aspekt, die Aktie hat sich auch ganz gut gehalten, wird sicherlich nicht weiter oder wird nicht outperformen, wenn der Goldpreis jetzt in die Knie gehen sollte. Aber wie schätzt ihr die Lage ein? Also insbesondere sagen, unser Goldinvestor hier.
Endlich, ja, ja, der Goldinvestor. Also ich kann dann noch eine schöne Story zu Barrick erzählen, aber ich werf noch kurz rein. Barrick war ja auch so ein Wert, der sich ja wirklich jetzt nicht super, ja, mit Ruhm bekleckert hat. Also wenn ich mir jetzt mal die Peer Group nochmal schnell anschaue, nur mal, dass alle die Performance wissen. Also Barrick Mining über ein Jahr 100% ist natürlich nicht schlecht, kann man nichts dagegen sagen. Aber die Vergleichsgruppe, also eine ganze Menge Goldaktien im Schnitt 115. Über drei Jahre wird's eklatanter. Da liegt Barrick Mining 143% vorne, der Sektor aber 320. Über fünf Jahre hat Barrick Mining 60% zugelegt, der Sektor 220. Also man merkt schon, wir haben hier einen Laggard, also eine Aktie, die wirklich dem Sektor brutal hinterherhinkt. Und auch wenn wir von Elliott und vom Management jetzt noch nicht viel Neues gehört haben, in meinen Augen ist das positiv, weil wir sehen hier einen kompletten Strategieschwenk. Also 2019 hat Barrick Gold damals Randgold übernommen. Und da hat man gesagt, wir müssen groß werden, get bigger fast und einfach übernehmen, wachsen und so weiter. Und jetzt geht man in die andere Richtung und sagt, okay, wir spalten uns lieber mal auf. Es gibt eine Art, bei den Banken gab es die Bad Bank und wir machen jetzt was mit einem konservativen Nordamerika-Geschäft und wir machen ein bisschen was Spekulativeres. Und ich würde sagen, dass hier die Einzelteile mehr wert sind als das Gesamte und dass man hier also sagt, okay, Konzerne oder Unternehmen zu schlucken und zu integrieren, haben wir irgendwie nicht auf die Kette bekommen. Wir haben den Wert nicht gehoben, der im Unternehmen war. Und deswegen finde ich jetzt den Druck von Elliott auch aufs Management sehr, sehr positiv und glaube auch, dass das Barrick Mining jetzt dazu auch verhelfen kann, dass sie eben nicht mehr in der Gesamtheit so Nachzügler sind, sondern dass sie wirklich auch mal vorne wieder mitspielen können. Also ich sehe das wirklich als positive Entwicklung hier.
Elliott ist auf jeden Fall immer relativ aggressiv, ne? Also die
aktivistischer Investor.
Aktivistisch, okay, ja. Genau, das ist der Paul Singer, oder?
Genau.
Ah ja, okay. Also, Sie haben noch keine Maßnahmen konkret verlautbart, was Sie machen wollen.
Sie haben das geäußert, aber Sie werden also wahrscheinlich ein paar böse Briefe schon geschrieben haben. Sorry, Lars. So macht man es ja immer.
Also, ja. Also, wobei, wie gesagt, es gab diese Planung scheinbar schon vorher. Und das finde ich natürlich ganz interessant. Das würde bedeuten, dass CEO und aktivistischer Investor, das ist nun wirklich nicht oft der Fall, aber am gleichen Strang ziehen. Und das könnte spräche dafür, dass man das sogar relativ schnell dann durchziehen wird. Vielleicht macht man dann auch noch so dieses klassische Financial Engineering. Das heißt also, man würde in den konservativen Nordamerika-Teil den mit möglichst wenig Schulden belegen. Und damit man das gesamte Risiko dann in der anderen Entity hat, macht man Asien, Afrika und man haut auch noch die Schulden rein. Was im Übrigen schön Leverage gibt, wenn der Goldpreis durch die Decke geht. Aber was einfach dem Investor, insbesondere auch institutionellen Investoren, da ein bisschen einfacher das macht zu sagen, wo möchten wir eigentlich genau investiert sein? Denn was Sebastian da angesprochen hat, diese massive Underperformance, kam ja aufgrund der Randgoldübernahme. Denn man war echt, also der Schuldenstand, Schulden heißt ja nicht immer existenzgefährdend. Aber wenn du natürlich 2019 zu Zeiten, als die Zinsen ziemlich niedrig waren, so eine Übernahme machst und dann musst du das Ganze aber meistens sind das ja so gestaffelte Laufzeiten, nach 3, 5, 7 Jahren refinanzieren, das war natürlich viel, viel teurer als vorher, weil die Zinsen so deutlich gestiegen sind. Und insofern, dass Barrick, aber auch Newmont deutlich schwächer waren in diesen Zeiten als viele andere, etwas schlankere Goldproduzenten, das war schon völlig gerechtfertigt.
Lars, ich merke gerade, an dir ist so ein richtiger Hedgefondsmanager verloren gegangen. Also ich glaube, wenn Paul Singer jetzt zuhört, der versucht sofort dich zu hiren.
Ja, der kennt ja nicht meine mangelnde Arbeitsethik. Davon weiß der ja nichts.
Ja, genau. Obwohl, ja, wenn du dauernd irgendwie so mit den richtig smarten Ideen da um die Ecke kommst, dann
reicht
kannst
das?
Du das auch sagen. Also halbe Stunde am Tag, mehr ist nicht drin.
Ja, eine effektive halbe Stunde am Tag. Ja. Kann wirklich Wunder bewirken. Also ich habe noch keine Anfrage. Ich möchte auch lieber mit euch hier weitermachen.
Ja, das ist gut. Nicht, dass Sebastian dann auch noch da weggeklaut wird als, was weiß ich, Chief Economist oder Data Analyst oder so.
Und für mich, von der russischen Zentralbank.
Für mich bleibt da nur der Pförtner.
Ich wollte sagen, einer muss den Posten austragen.
der nett und freundlich guten Tag sagt. Na gut, okay, haben wir die Rollenverteilung auch geklärt. Und ja, dann rüber zum letzten Thema. Wall Street Insider haben gekauft und ich habe mal drei, zumindest mal für mich, ein bisschen überraschende Käufe mit rausgesucht. Also gut, der erste, der ist jetzt, der ist auch medial schon durchgenudelt worden. Also wir können es kurz halten. Buffett hat Alphabet gekauft und ja, kommen wir unserer Chronistenpflicht nach und würdigen das jetzt auch nochmal irgendwie mit ein, zwei Sätzen. Also ja, Sebastian, Buffett, 3 Jahre später dran als wir beide.
Ja. 21 Jahre nach IPO. Also ich muss sagen, kurzum, ich sehe diesen Alphabet-Kauf möglicherweise auch als Strategieschwenk. Also Buffett wird ja Ende des Jahres abtreten und möglicherweise, dass Greg Abel, der dann übernimmt und auch die beiden Stellvertreter von Buffett, also Ted und Todd nenne ich sie mal, dass die hier jetzt schon eigene Ideen reinbringen. Und ich bin ja jemand, der wirklich Berkshire kritisiert, dieser hohe Cashbestand, der stört mich extrem. Aber ich bin jetzt mal gespannt, ob es nächstes Jahr da eine Neuausrichtung gibt, wenn Buffett weg ist. Und so lange warte ich jetzt auf jeden Fall, weil ich kann mir wirklich auch gut vorstellen, Berkshire als Position, die ich lange hatte, zu verkaufen. Aber ich gebe jetzt mal dem neuen Team auf jeden Fall noch eine Chance. Also vielleicht ist das so ein erstes Zeichen, dass man hier neu denkt, neue Dinge, neue Wege geht.
Das war auch tatsächlich mein erster Gedanke, dass sofort irgendwie so ein bisschen, ja, wir leiten jetzt schon mal die neue Berkshire-Welt irgendwie ein und es geht weiter und wir werden vielleicht sogar ein bisschen moderner oder ein bisschen wagemutiger. Vielleicht ist es aber auch nur obwohl 4 Milliarden, das wäre schon ein ziemlich großer Trade, ne?
Ist eigentlich zu groß, ne? Also,
ja.
Wenn du vorher guckst, die Trades auch im war nicht sogar Barrick Mining mal drin? Die waren dann immer ein paar hundert Millionen eigentlich.
Snowflake auch, aber gut, klar, da gibt es natürlich.
Die machen es ja eigentlich, also bisher nicht mit mehreren Milliarden. Das war bisher Ausschlusskriterium.
Ja.
Aber wir werden auch das sehen.
Also Barrick hat auf jeden Fall mal die Rolle, die, ich denke, die meisten haben ja Barrick drin, Berkshire, weil sie in Zeiten, wenn es abwärts geht, sagen, mit dem hohen Cashbestand werden wir wohl Stabilität im Depot haben. Und das stimmt. Also die Aktie kommt praktisch gar nicht unter Druck. Weiß nicht, wo waren wir im Hoch bei $513? Jetzt stehen wir bei $502. Also ja, in solchen Börsenphasen wie jetzt ist natürlich dieser Cashbestand ein Segen. Ob man damit dann dauerhaft den Markt outperformt, werden wir sehen. Nach meinen Informationen wollen sie rund 100 Milliarden von ihrem Cash Anfang des Jahres in Bitcoin investieren und dann mal gucken. Oder vielleicht habe ich das auch nur geträumt. Das kann auch sein. Eins von beiden.
Oder das sind jetzt schon irgendwie so Insider-Geschichten, die du aus dem Meeting mit Paul Singer hier mitgenommen hast.
Oh nein, jetzt,
Paul Singer kauft sich bei Berkshire ein und zwingt sie, das gesamte Cash in
Bitcoin. Das könnte er nicht. Singer kriegt nicht mal das Gebäude dafür. Aber nee, aber der, ich wollte nur mal sagen, weil natürlich Palantir das hier mitscreent und jetzt haben sie Insider, Bitcoin und Berkshire gehört. Das war Ironie für alle, die diese Palantir-Software benutzen. Das war Ironie. Ich habe keine Insider-Information, was Berkshire nächstes Jahr macht. Aber wer weiß.
Aber vielleicht hat Cathie Wood ja irgendwelche Insider-Informationen, die dem Markt nicht gewahr sind, zu Tesla. Sie hat irgendwie ihr Kursziel, glaube ich, für Tesla runtergenommen, aber trotzdem aufgestockt, oder? Und zwar ziemlich heftig. Oder?
Hat sie bei Tesla? Ich weiß, beim Bitcoin.
Bei Bitcoin hat sie, okay.
Ja, bei Bitcoin ist sie ein bisschen konservativer geworden, von 1,5 auf 1,2 Millionen. Also.
Ah ja, okay. Das ist, ja, gut, das ist ja dann nichts mehr.
Tesla war nicht das letzte Kursziel, was in meinem Hirn gerade rumgeistert. Eine Bewertung von 25 Billionen oder so? Oder 20? Ja,
also 2600 bis 2030, hat sie gesagt.
Bis 2030? Ja, okay, das wäre schon eine schöne Rendite, wenn es denn so käme. Aber also sie hat auf jeden Fall aufgestockt, obwohl sie zuletzt eigentlich bei der Tesla auch eher ein bisschen bärischer war, oder?
Man muss immer gucken bei diesen 13F-Filings. Bei ARK hat man den Vorteil, man kann sich eintragen und man kann fast tagesaktuell sehen, was sie macht. Und ich kann nicht genau sagen, manchmal gibt es auch so eine Art von Rebalancing. Sie hat tatsächlich in den 13F-Filings, in den letzten, hat sie gekauft, sie hat aber in den letzten Tagen wieder verkauft. Das heißt also, der Gesamtportfolioanteil von Tesla ist aktuell von 10,1% letztes Quartal auf aktuell ungefähr 7% gesunken. Das heißt, unter dem Strich hat sie also nicht massiv zugelegt, sondern sie hat Aktien verkauft. Das darf man nicht vergessen, liegt natürlich auch daran, sie ist ja kein geschlossener Fonds, sondern sie ist ja ein ETF. Und wenn ETF-Anteilseigner Anteile verkaufen, dann muss man auch Aktien verkaufen. Und da kann man dann natürlich als Manager dieser ETFs so ein bisschen spielen, welche Anteile verkaufe ich mehr, bei welchen Anteilen verkaufe ich weniger. Also sie ist immer noch signifikant in Tesla investiert. Es hat aber den Anschein, wenn ich das jetzt kombiniere mit dem, was sie, was ARK selber so kommuniziert, dass sie so im Bereich Krypto, Stablecoins, Robotik versucht, Positionen aufzubauen. Und wenn die Märkte aber fallen und du möchtest anderswo Positionen aufbauen, ja, dann wahrscheinlich fließt dann gerade kein Kapital rein, dann musst du halt ein bisschen was auch geben. Und dementsprechend hat sie wohl Tesla-Aktien nicht signifikant, aber eben welche verkauft, um hier in anderen Bereichen aktiver zu werden.
Und dir hat sie auch gekauft, sehe ich gerade. Aber das ist ein anderes Thema. Über die Aktie können wir vielleicht auch nochmal irgendwann sprechen, weil ja tatsächlich, vielleicht wäre das sogar die bessere Aktie gewesen als Überraschung jetzt, aber ist auch egal. Gehen wir rüber zum dritten Wert. Der George Soros hat Disney komplett neu mit reingenommen ins Portfolio. Sebastian, was hältst du von Walt Disney? Ist das ein kluger Move?
Kommt drauf an. Also Soros nimmt ja immer mal wieder Werte rein, Werte raus. Man muss mal gucken, stockt er die Werte dann perspektivisch jetzt weiter auf? Was macht er da? Will er da was verändern? Also das ist so bei mir unter Beobachtung am Rande, aber ich bin jetzt nicht, wir hatten Disney, glaube ich, vor längerem mal diskutiert, jetzt nicht so der große Fan davon. Mhm. Aber man weiß halt auch nie, man muss auch ein bisschen sagen, die 13F-Filings, du hast die Aktien, du hast die Optionsgeschäfte, das sieht man bei Michael Burry. Du hast aber teilweise Terminkontrakte nicht. Du hast nicht drin, was die vielleicht in Offshore-Gesellschaften machen. Also könnte zum Beispiel George Soros könnte ja auch eine Disney offiziell kaufen und hat vielleicht noch eine Cayman Islands Bude, wo irgendein komplexes Derivat dagegen steht. Also wir bekommen da irgendwo schon einen Einblick, was die machen, aber wir sehen nie das ganze Bild, weil wie gesagt Optionen, Aktien sind drin, aber wenn ich irgendwelche Swap-Geschäfte da reinbaue oder sonst noch irgendwas vielleicht in meinem weltweiten Portfolio mit vielen Tochtergesellschaften, die global aufgestellt sind. Vielleicht hat er auch dagegen eine Short-Position oder was auch immer. Also ja. Gerade bei jemand wie Soros, der ja wirklich die ganze Klaviatur spielen kann und das erfolgreich.
Ja, und also es ist jetzt auch nicht so, als wäre dieser Anteil im Portfolio gigantisch groß. Also wir wissen natürlich nicht, ob er immer noch drin ist. Also 1,9% würde diese Position ausmachen. Er hat einen Durchschnittspreis von, ich runde jetzt mal, $118, wäre damit, falls er sie noch hat, jetzt gerade um die 13% hinten. Und er hat auch eine Historie mit Disney. Also er hat sie schon in früheren Jahren immer mal wieder gekauft, aber auch wieder verkauft. Und jetzt ist das aber seit 2023 die erste wieder große Aufstockung. Also das heißt, er hatte vorher keinen Bestand, also mehrere Jahre und jetzt quasi im Q3 einen neuen Bestand aufgebaut. Lars, was hältst du von dem Move?
Weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Rache-Trade. Ich glaube, der letzte wird nicht so gut gewesen sein, weil ich meine, er hat die Anteile 22 gekauft, 23 verkauft. Da, wenn man sich den Chart anguckt, ist es unwahrscheinlich, dass da ein ganz großer Profit entstanden ist. Also, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, 159 Positionen hat er aktuell im Fonds. Also das ist vielleicht auch nicht, also mit allem Respekt, wenn man über uns noch spricht, wenn wir 95 Jahre alt sind, was wir so an der Börse machen, dann erstmal Hut ab dafür, Börsewirtschaft, auch Politik hält offensichtlich jung. Aber das ist eben auch nicht mehr das Gleiche, was früher mit dem legendären Quantum Fund da umgesetzt wurde, als man dann einfach mal die Bank of England in die Knie zwingt. Also das, was man sich wirklich so vorgestellt hat, wie so ein Hedgefonds durch die Welt wandelt und sie mal zum Guten, mal zum Schlechten verändert, das ist nicht mehr das Gleiche. Das ist eher wie so eine aktive Vermögensverwaltung mittlerweile. Deswegen zu Disney habe ich keine gesonderte oder irgendwie ausgeprägte Meinung, bin ich völlig neutral und zu dem Move von Soros einfach nur Hut ab, mach noch die 100 voll, Meister.
Ja, also zur Kenntnis genommen, abgenickt. Und ja gut, an dem Legendenstatus, da können wir ja arbeiten. Also Sebastian, du hast jetzt den Arbeitsauftrag, auch mal halt ja einfach eine größere Währung in die Knie zu zwingen mit deinen Geschäften. Das wäre schon, ja, ich fände es gut.
Fang doch erstmal mit, ich weiß nicht, die kleinsten, es gibt so sehr kleine Inselstaaten, wie neulich bei Spaß mit Flaggen ist mir aufgefallen, dass es einige Länder gibt, von denen ich noch nie gehört habe. Vielleicht können wir da mal anfangen, mit den Währungen irgendwas zu machen und dann uns langsam hocharbeiten.
Ja, okay. Also wir
du hast uns da reingeraten.
Ich habe gerade nur Kopfkino. So eine Inselwährung, so eine Inselwährung, einfach nur so aus Spaß kaputt, damit der By the Dip Podcast irgendwie Legenden-Status erhält. Und ja, dann nähern wir uns dem, was weiß ich, dem US-Dollar.
Legende ist ja vielleicht auch nicht immer was Gutes.
Man muss groß denken.
Ja, ja, genau. Man muss größenwahnsinnig sein, um.
Ja. So wir machen den By the Dip Fund. The Fund. Und wir verklagen Norwegen darauf, dass die uns den Titel geben sollen. Wir hatten den vorher. The Fund. Da gehen wir auch ganz groß auf Akquise. Vielleicht.
Also die Rollenverteilung haben wir ja schon. Also CIO, CDO, also nicht Credit Default.
Sondern, ja, und ihr wisst schon, dass ich nur eine halbe Stunde am Tag arbeite. Das ist
ja. Perfekt. Und ich wäre CHO, Chief Happiness Officer.
Das sollte man so stehen lassen.
Das sollte man jetzt so stehen lassen. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, einen schönen Tag euch. Danke fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Und wir hören und möglicherweise sehen uns auch in der nächsten Woche dann wieder. Lars Sebastian, macht's gut, Leute. Ciao.
Bis dann.
Kapkun Krab.